und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chili und Balsam, dem Podcast für alle Menschen, die in der Firmenvorbereitung aktiv sind. Ich bin Julia und bei mir heute zu Gast ist Schwester Jakoba von den Olper-Franziskanerinnen. Schwester Jakoba, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist und ein bisschen was von dir und zu unserem Thema erzählen wirst, zu dem ich auch gleich was sage.
Vielen Dank, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und bin jetzt gespannt, was auf uns beide jetzt zukommt.
Ja, das bin ich auch. Um dich ein bisschen kennenzulernen, habe ich ein paar Fragen mitgebracht und ich würde mich freuen, wenn du die beantworten würdest.
Ich gebe mir größte Mühe.
Ausgezeichnet. Die erste Frage, was war das Erste, woran du heute Morgen gedacht hast?
Als mein Wecker geklingelt hat, habe ich erstmal gedacht, nein, bitte nicht, ich möchte nicht aufstehen. Gestern ist es relativ spät geworden im Büro und ich hätte locker noch 2 Stunden weiterschlafen können. Also ich glaube, das ist ehrlicherweise das Erste, woran ich gedacht habe oder was ich gedacht habe. Nein, ich möchte jetzt nicht aufstehen. Mhm. Und dann bleibe ich meistens, also ich kann nicht aus dem Bett springen, bleibe ich meistens so 5 bis 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie knapp ich dran bin, liegen und überlege, was der Tag so für mich bereithält, quasi um mich selber zu überzeugen, dass es sich echt lohnt, jetzt aufzustehen. Mhm. Von daher habe ich heute Morgen schon an euch gedacht.
Oh, schön. Hast du die Snooze-Taste benutzt?
Selbstverständlich.
Ja, die Gefahr, sonst wieder einzuschlafen. Ja, ich kenne das. Wir stellen uns die Situation im Zoo vor. Wenn deine aktuelle Stimmung ein Tier wäre, welches wäre es?
Also zu meinen Lieblingstieren gehören Nilpferde. Von daher glaube ich, wäre sie ein Nilpferd.
Oh, was magst du an Nilpferden?
Ich finde, die sind unfassbar süß. Also sie sind so schön speckig und rund und überhaupt nicht elegant, das bin ich auch nicht. Also könnten Sie und ihr mich sehen, wüsstet ihr, was ich meine. Aber sie sind nicht elegant, aber sobald sie ins Wasser plumpsen, dann werden sie sehr elegant, obwohl sie so speckig und unförmig und riesig sind. Ich finde die klasse. Ich finde die wirklich unfassbar süß.
Schön. Wenn man das so überträgt, dann könnte man das Nilpferd als Bild dafür nehmen. Es kommt darauf an, in welcher Umgebung du bist, so in welchem Kontext du dich aufhältst. Und dann blühst du vielleicht auch auf.
Ja, und dass vielleicht es auch echt viel im Auge des Betrachters liegt, was man als sehr niedlich oder schön oder süß wahrnimmt. Und ich finde Nilpferde einfach richtig süß.
Schön. Welches Buch oder welchen Film würdest du am liebsten erneut zum ersten Mal lesen oder schauen?
Das ist eine gute Frage. Ich lese unfassbar gerne und unfassbar viel. Und mit zu meinen Lieblingsbüchern gehört von Irvin Yalom Wie ich wurde, was ich bin, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das ist seine Autobiografie. Er selbst ist Psychotherapeut und beschreibt ganz unfassbar spannend, also erstmal natürlich, was in seinem Leben so passiert ist, aber er analysiert sich selber dabei so ein bisschen. Und es geht zwischen den Zeilen immer darum, wie er selbst herausgefunden hat, wer er denn sein will und was ihn irgendwie dazu gebracht hat, das zu werden, was er jetzt im Endeffekt ist. Also eine total gelungene Autobiografie. Das würde ich gern zum ersten Mal nochmal lesen.
Ah, das klingt cool. Danke für den Tipp. Und zum Schluss, wann wurdest du gefirmt und was war dein Highlight bei deiner Firmung?
Ich bin gefirmt worden ganz klassisch, als ich in der 10. Klasse war, glaube ich. Für die Jahreszahlen müsste ich jetzt schwer nachdenken. Aber also in der 10. Klasse, also mit das 16, okay. 17, so. Ja, dankeschön.
Gerne.
Und mein Highlight war tatsächlich die Vorbereitung selbst. Ich habe nicht viel erwartet, weil ich, wie alle anderen wahrscheinlich auch, erstmal wenig Lust drauf hatte und dachte, naja, gut, muss man hin, kann toll werden, aber die Chance dafür, dass es wirklich gut wird, steht gering, dachte ich. Und dann war es wirklich eine richtig tolle Zeit, in der ich mich nochmal ganz anders auseinandergesetzt habe damit, dass der Glaube nicht nur was ist, was mir meine Eltern mitgegeben haben, sondern was ich irgendwie für mich entdecken kann, was für mich in meinem Leben wichtig ist. Und die haben einfach ganz viele coole Themen angesprochen in dieser Zeit.
Erinnerst du dich an ein Thema besonders, das dir besonders hängen geblieben ist?
Klingt wahrscheinlich lustig, wenn man nicht selber dabei war, aber es gab einen Abend, Nachmittag zum Thema Wüste und dann gab es ein großes Labyrinth, da musste man aber durchgehen mit verbundenen Augen. Wir waren alle nicht begeistert am Anfang dieses Abends, als es hieß ja heute passiert nicht viel mehr, aber ihr werdet jetzt hier warten in dem Raum und dann könnt ihr einzeln euch die Augen verbinden lassen und dann werdet ihr durch das Labyrinth geführt. Das war auch okay soweit, da lagen dann Gegenstände, die hat man in die Hand genommen, ist Musik im Hintergrund und geendet hat das Ganze dann in der Kirche, da haben wir dann Bilder von Wüsten einfach angeguckt und es war so ruhig und ich weiß, dass ich mit zu den Ersten gehört habe, mir die Zeit aber gar nicht lang geworden ist. Also ich habe da sicher 1-2 Stunden gesessen und es kam mir gar nicht so vor. Und daran erinnere ich mich sehr gern zurück. Also es ist einfach so ein Abend, den ich mir wahrscheinlich in dem Alter nie selber genommen hätte, zu sagen, oh, ich setze mich jetzt mal hier hin und denke über Wüsten nach und alles, was so kommt. Mhm. Aber das war klasse und da erinnere ich mich noch sehr lebendig dran.
Danke für die Beantwortung dieser Fragen. Ich habe noch ein paar andere mitgebracht. Und zwar würde ich am Anfang gern von dir wissen, du hast gerade schon von dem Buch gesprochen, das du gerne nochmal lesen wollen würdest, in dem es um Entwicklung geht. Wir nennen es Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Wie bist du hier hingekommen? Also jetzt nicht hier ins Krux, sondern
mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad, gut. Ja, wir haben schönes Wetter, es regnet gerade nicht. Wie bist du zu dem geworden, wie du jetzt bist? Wie bist du zu den Franziskanerinnen gekommen?
Das ist eine Frage, die ich mir auch, also in diesem bei den Franziskanerinnen ankommen und selber Franziskanerin werden, die ich mir unfassbar oft stelle. Also ich glaube, niemand beginnt so einen intensiven Weg, ohne sich ständig zu fragen, Gott, wie bin ich denn hier gelandet? Und warum mache ich das eigentlich? Und ist das verrückt oder gibt es dafür irgendwie vernünftige Argumente? Für mich hat das einfach damit angefangen, dass ich die Schwestern kennengelernt habe. Also ganz, ganz früh, ich bin bei denen im Kindergarten gewesen, da erinnere ich mich jetzt aber nicht sonderlich gut dran. Ich habe sie wieder getroffen, kurz nach meiner Firmung tatsächlich, habe die erlebt und war total fasziniert in ganz verschiedenen Kontexten. Und irgendwie bin ich da kleben geblieben. Also ich bin immer wieder hingefahren. Julia und ich kennen uns aus dem Studium und auch im Studium, ich habe in Bonn studiert und die Schwestern haben in Olpe gewohnt, bin ich alle 3-4 Wochen nach Olpe gegurkt. Furchtbar aufwendig mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber trotzdem habe ich das immer auf mich genommen. Und währenddessen habe ich auch gar nicht so genau gewusst, warum. Außer, dass ich mich da sehr wohl fühle, dass ich mich da angenommen fühle und dass mich diese Schwestern, die viel älter sind als ich, total faszinieren. Und sehr ansprechen. Nicht unbedingt die einzelnen Persönlichkeiten, die auch, ich habe Klasseschwestern, aber vor allem das, wie die leben und wie die mit Menschen umgehen. Da bin ich hängen geblieben.
Kannst du in Worte fassen, was diese Faszination ausmacht?
Das ist richtig schwierig, aber ich denke, also unsere ZuhörerInnen und du wahrscheinlich auch, ihr kennt alle Leute, die sowas ausstrahlen. Also wo man das Gefühl hat, das ist nicht nur ein netter Mensch oder die oder derjenige erzählt jetzt nicht nur was begeistert, sondern da ist irgendwie sowas drum, die strahlen was aus, da ist so mehr dahinter. Und das hatte ich bei den Schwestern auch. Und wenn in der Zeit, wo ich mich dann immer gefragt habe, warum fährst du 3 Stunden nach Olpe, um dann da 2 Tage zu sein und wieder zurückzufahren, dann habe ich ganz oft gedacht, ich finde es schön, wie offen die sind. Für andere Menschen, für mich, aber auch für Leute, die man sonntags in der Kirche getroffen hat, für Menschen, die bei uns dann dort geklingelt haben, für Jugendliche, die da auch unterwegs waren. Eine Offenheit, mir zuzuhören, mich zu begleiten dabei, was ich gerade gemacht habe. War das jetzt Schule oder Abitur oder dann Studium, mein Auslandsaufenthalt? Also so eine Offenheit, eine sehr starke Zugewandtheit, die ich so wahrgenommen habe. Ein großes Bemühen, tatsächlich zusammenzuleben, also nicht nur in so einer WG aneinander vorbei, sondern miteinander. Was auch immer das heißt, wenn man sich die einzelnen Charaktere nicht ausgesucht hat, mit denen man da wohnt. Und dass sie es schaffen, in ihrem Alltag ihren Glauben zu leben. Und zwar nicht so nebenher oder nur sonntags für 2 Stunden, sondern dass das wirklich jeden Tag Raum hat. Im gemeinsamen Gebet, aber eben auch beim Essen oder bei den Unterhaltungen zwischendurch. Und das Gesamtpaket plus das, was man halt nicht in Worte fassen kann, dass es da so anzieht oder begeistert. Das war es, was mich irgendwie da fasziniert hat.
Ich nenne dich jetzt mal, korrigiere mich da gerne, wenn der Begriff unpassend ist. Ich nenne dich jetzt mal eine Berufene.
Oh.
Und wenn wir aus Berufene Berufung machen, ist aus deiner Sicht das Thema Berufung überhaupt ein Thema für die Firmenvorbereitung? Und falls ja, wie kann man dieses Thema aufbereiten?
Auf jeden Fall. Ich finde, Berufung ist ein Thema für jede und jeden von uns. Weil ich nicht nur sagen würde, ich bin eine Berufene, also ich hoffe, es bin ich, aber ich glaube, dass auch du das bist und jeder andere Mensch, der auf dieser Erde lebt. Also ich würde sagen, Berufung hat nicht nur ein Priester, ein Ordensmann, eine Ordensfrau oder was weiß ich, was man sich dann noch vorstellt, so klassisch unter dem Begriff, sondern wirklich jede und jeder von uns. Und deswegen finde ich das ein unfassbar wichtiges Thema, egal worüber oder mit wem man unterwegs ist. Und gerade in so einem Alter zwischen 14 und 18, wenn man selber so auf der Suche ist, oder die Menschen, mit denen man arbeitet, so auf der Suche sind nach sich selber und nach einem Platz im Leben, dann ist Berufung super wichtig.
Du hast gerade von deiner eigenen Firmenvorbereitung erzählt, dass du sie sehr positiv in Erinnerung hast. War da das Thema Berufung mit drin?
Ich glaube nicht, also ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht habe ich es verdrängt. Aber ich glaube, niemand hat da mit dem Hammer vor mir gesessen und gesagt, so, Berufung. Und jetzt überlegen wir mal, wo kann es lang gehen? Hier die klassischen 3 Wege für Berufung, was man so assoziiert. Los geht's. Aber wir haben eben ganz viel, was du eben Persönlichkeitsbildung genannt hast, gemacht oder ganz viel auch Reflexion über das, was bisher war, wo wir hergekommen sind, was jede von uns so mitgebracht hat schon aus dem Leben und wo es vielleicht hingehen könnte. Also ich kann mich an ganz viele Nachmittage erinnern, wo wir uns unterhalten haben über Biografie, also klassische Biografiearbeit, nur so verpackt, dass ich das damals nicht erkannt habe. Oder eben, was sind Talente, die wir vielleicht selber erkennen? Was sind Sachen, die andere an uns wahrnehmen, die wir gar nicht so genau angucken wollen? Oder eben diese Wüstensache von vorhin, also einfach Zeit zu schenken, die ich mir wirklich mit 16 nie selber genommen hätte, um mal da zu sitzen, zu gucken. Und was denkt man eigentlich, wenn man plötzlich in so einer Kirche sitzt und man weiß, ich muss hier auch noch 2 Stunden sitzen?
Ja, das ist spannend, dass man jetzt, das klingt jetzt vielleicht sehr theologisch, aber man ist so auf sich zurückgeworfen. Irgendwie, ja. Man muss plötzlich mit sich selbst auskommen.
Ja, so, und ich musste das zumindest auch erst lernen. Also wie man sich Zeit dafür nimmt. Und das, dabei hat mir diese Zeit in der Firmenvorbereitung auf jeden Fall geholfen, rauszufinden, dass man das eben auch mal, es müssen ja nicht gleich 2 Stunden in der Kirche sein, aber dass man sich Zeit nehmen kann, um einfach mal zu gucken, was beschäftigt mich denn gerade? Woran denke ich denn, wenn ich alles andere irgendwie mal einen Moment in Ruhe lasse? Wenn ich nicht am Handy sitze, wenn ich nicht meine To-Do-Liste abarbeite, sondern mir tatsächlich Zeit dafür nehme. Und dass es total spannend sein kann, sich auch mit solchen großen Fragen irgendwie auseinanderzusetzen. Ob das jetzt zu meiner eigenen Biografie ist oder ob das Fragen nach Leid und Tod in der Welt oder nach einem höheren Sinn oder nach Bestimmung, Berufung sein könnte.
Springen wir noch mal kurz zurück zu Beginn unseres Gesprächs. Ordensleben konkret. Ich kenne Begriffe wie Novizin, Postulantin. Kannst du das ein bisschen einordnen? Was ist was? Wie sieht so ein Werdegang aus?
Aber klar, also bei uns Franziskanerinnen gibt es klassischerweise, lass mich kurz zählen, 4 oder 5 Stufen quasi, wie man in so ein Ordensleben hineinwachsen kann. Und das beginnt mit der Kandidatur. Das ist der Zeitpunkt, wo ich damals, ich Kandidatin, dem Orden gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass ich eintrete, dass ich auch Franziskanerin sein möchte. Und der Orden darüber nachgedacht hat, nachdem sie aufgeregt waren, und dann gesagt hat, ja doch, wir können uns das auch vorstellen. Wir nehmen dich quasi auf als Kandidatin. Also beide Parteien wissen darum, dass das Ganze irgendwie eine Stufe ernster ist, als die kommt halt ständig zu Besuch. Beide Seiten wussten, okay, die kann sich vorstellen, mit uns zu leben. Das verändert schon was im Zusammensein, wenn man dann plötzlich nicht mehr nur denkt, die kommt ziemlich oft, sondern vielleicht lebt die bei uns. Das ist so das Erste. Da ändert sich sonst noch gar nichts. Also ganz normal Zivilklamotten, man wohnt da, wo man wohnt, man arbeitet, wo man arbeitet. Ich habe weiter studiert, ganz normal. Die nächste Stufe ist das Noviziat. Nein, ist Blödsinn. Die nächste Stufe ist das Postulat. Das Postulat ist dann der nächste Schritt. Man bindet sich ein bisschen enger. Das gibt auch schon eine liturgische Feier am Anfang. Bei mir war das eine Vesper und ich bin umgezogen in den Konvent zu den Schwestern. Also weiterhin zivile Klamotten, mein normaler Taufname. Ich habe weiter gearbeitet, aber ich bin umgezogen. Das war dann einmal der Ernstfall zu testen. Ist das Leben nur was oder ist es in Olpe nur nett, wenn ich zu Besuch komme? Oder ist es auch immer noch nett, wenn ich da plötzlich wohne? So ein nächster Schritt. Ne?
Du hast gerade Konvent gesagt. Kannst du kurz erklären, was das ist?
Ja, schon wieder ein Fachwort. Das ist quasi die WG, in der wir leben. Also Konvent bedeutet der Ort, wo die Ordensfrauen oder Ordensmänner zusammen wohnen. Und ich wohne eben, oder Franziskanerinnen wohnen meistens nicht mit 50 Leuten in so einem klassischen Kloster, was wahrscheinlich alle vor Augen haben. Hohe Mauern, so schön verwinkelt, Riesenkirche, kleine Klosterzelle, sondern wir wohnen in der Stadt, in einem normalen Haus, in einer normalen Wohnung, eben in kleineren Gruppen. Also meistens so 3 bis 5 Schwestern zusammen. Das ist dann ein Konvent. Wenn man das Postulat dann geschafft hat, das dauert 1 Jahr, bei mir waren es 9 Monate, das ist eine gute Zeit, um rauszufinden, ob es einigermaßen passt oder nicht, dann beginnt das Noviziat. Das ist der einschneidendste Schnitt von außen, den man irgendwie wahrnehmen kann, denn ich habe das Ordenskleid bekommen, also ein Habit und einen Schleier, damals dann ein weißer Schleier, der dann zeigt, Anfängerin, eben noch Novizin, noch nicht so lange dabei, und Franziskanerinnen tragen ein braunes Ordenskleid. Und ich habe meinen Ordensnamen bekommen, eben Schwester Jakoba. Und bin dann umgezogen nochmal, damals aus Bonn, wo ich da gelebt habe, weg aus dem Konvent, in den Ausbildungskonvent nach Olpe. Ich habe meinen Job gekündigt und habe dann 1 Jahr lang wirklich, in Anführungszeichen, nur im Konvent mitgelebt, habe Praktika gemacht, ganz andere Sachen, als ich sonst getan habe, den Horizont erweitern, viel Zeit gehabt fürs Gebet und für die Gemeinschaft. Also wirklich nochmal so eine intensive Trainingszeit, um zu gucken, ist es auch alles noch lustig und schön, wenn man nicht mehr den eigenen Job hat, nicht mehr das eigene Umfeld so drumherum, sondern wirklich nur die Gemeinschaft. Das Ganze dauert dann 2 Jahre. In dem zweiten Noviziatsjahr habe ich schon wieder angefangen zu arbeiten in Bonn, um nochmal rauszufinden, geht es auch alles zusammen? Das ist gar nicht so leicht, das so zu jonglieren, so Gemeinschaftsleben völlig neu und dann wieder Job und beten und arbeiten und alles auf einmal. Mhm. Aber hat ganz gut geklappt und deswegen habe ich letztes Jahr im August dann das erste Mal Profess abgelegt. Das bedeutet, dass ich versprochen habe, für 3 Jahre als Eupa-Franziskanerin zu leben. Also 3 Jahre, jetzt habe ich erstmal wieder Zeit, keine Riesenentscheidung steht an. In 3 Jahren darf ich das Ganze dann nochmal für 2 Jahre verlängern, also nochmal versprechen, mache ich 2 Jahre weiter. Und nach diesen insgesamt 5 Jahren mit Versprechen auf Zeit dürfte ich dann zum ersten Mal versprechen, dass ich das ganze Leben lang machen will. Das wäre dann die ewige Profess. Und dann ist es mit den Feierlichkeiten noch erstmal rum. Aber dann dauert es 8 Jahre mindestens. Also da gibt es dann immer noch Möglichkeit, was zu verlängern, bis man überhaupt mal ewig versprechen dürfte. Das ist also ein super langer Weg, finde ich. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich so viel Zeit nehmen vor der Hochzeit oder vor anderen wichtigen Entscheidungen. Ja, zu überlegen, ist das wirklich mein Weg? Und das immer so Schritt für Schritt, noch was Neues, noch intensiver, sich noch enger zu binden. Also ich finde es eine gute Sache, sich so viel Zeit nehmen zu können.
Also eine sehr lange Trainingszeit, aber lang überhaupt nicht negativ gemeint, sondern wirklich, dass man sich die Freiheit nehmen darf oder einem die Freiheit gegeben wird, so lange darüber nachdenken zu dürfen.
Ja, und das Tolle daran ist, also ich habe nie den nächsten Schritt jetzt als besonders riesig oder herausfordernd wahrgenommen. Also ich war natürlich jedes Mal wahnsinnig aufgeregt wieder vor so einem Schritt, also gerade vor der Einkleidung, wenn man dann so einen offensichtlichen Schritt in die Gemeinschaft tut. Aber es war jetzt nie zu viel verlangt oder nie mit so einer großen Hürde, dass ich die nicht hätte nehmen können, sondern es fühlte sich immer an, als wäre das jetzt halt der nächste Schritt, den man tut. Das ist jetzt das organisch Nächste, was jetzt kommt. Und da hatte ich immer das Gefühl, das ist schon gut durchdacht.
Wie stellen sich aus deiner Sicht Jugendliche Berufene vor? Oder hast du in letzter Zeit mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen über das Thema Berufung gesprochen oder über dich als Person? Und was war da so Thema?
Ja, ich bin viel mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen oder auch Kindern unterwegs. Also ich bin oft an Schulen zum Beispiel eingeladen, wenn die Religionslehrkräfte dann die Idee haben, es müsste mal eine lebendige Nonne vorbeikommen, die man angucken kann. Und dann kommen die dollsten Fragen natürlich, auch unabhängig vom Alter. Also 6-Klässlerinnen fragen was anderes als SchülerInnen in der Oberstufe. Aber die Vorstellung ist meistens, dass mir irgendwas total Krasses passiert ist. Also irgendwie, ich habe eine Vision gehabt, da ist eine Taube gewesen oder meine Eltern waren total krass religiös und das war immer schon vorherbestimmt. Oder, weiß ich nicht, ich habe die Bibel gelesen und plötzlich ging mir ein Licht auf. Also irgendwas total Besonderes ist mir passiert. Und dann war klar, ich habe gewusst, Gott will das und deswegen kann ich das jetzt machen. Das ist so das, was mir da entgegenkommt. Und dann muss ich schon immer anfangen zu lachen, weil ich denke, schön wäre es. Also ich habe weder eine Stimme gehört, noch ist mir irgendwo was erschienen. Das musste ich mir schon alles selber überlegen.
Ja, ja. Wo du gerade von Sechstklässlern sprachst oder OberstufenschülerInnen, kannst du da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede feststellen, beziehungsweise was fragen die SechstklässlerInnen und was fragen die Menschen in der Oberstufe?
Also die häufigste Frage bei jüngeren SchülerInnen ist, schläfst du auch in den Sachen, die du jetzt anhast? Also das ist so eine typische Frage, wo ich jedes Mal denke, nein, schlaft ihr in euren Jeanshosen? Nein, okay, ja. Ich schlafe auch nicht in meinem Habit und nicht in meinem Schleier.
Ja.
Also die fragen ganz viel, was so Alltägliches angeht. Die wollen wissen, ob ich ein Handy haben darf, wie oft ich das benutze, haben wir einen Fernseher zu Hause, dürfte ich einen Hund haben? Vor allem, wenn sie selber Hunde haben, ist das scheinbar eine sehr wichtige Frage. Mhm. Also so eigentlich Fragen zum täglichen Leben, über die ich dann oft schmunzeln muss, weil ich mir immer denke, was stellen die sich vor? Also ich gehe so schlafen und ich muss, ne, alles darf ich nicht und sowas fragen die jüngeren SchülerInnen meistens. Die Älteren, also gerade in der Oberstufe, da kommt natürlich viel das Thema Sexualität zur Sprache. Die wollen dann wissen, wie kannst du überhaupt ohne Sex leben? Willst du das? Hattest du überhaupt schon mal vorher oder noch nie? Und wie genau funktioniert das? Das ist ein total heißes Thema, das wollen sie immer alle wissen. Und da geht es viel stärker darum, zu fragen, wie hast du dich denn entschieden? Wie konntest du so eine krasse Entscheidung treffen? Und was haben alle anderen dazu gesagt? Wenn sie dann merken, dass das nicht alle anderen super toll finden, dann hatte ich schon wirklich tolle Gespräche darüber, was die schon für Entscheidungen getroffen haben, wo sie sich auf sich selber verlassen mussten, wo sie das Gefühl hatten, das ist aber wichtig und richtig für mich, aber Eltern und Freundinnen oder so das gar nicht so sehen konnten. Und das, dann merke ich, da sind nochmal ganz andere Themen irgendwie wichtig.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da auch so ein bisschen Vorbild sein kannst, denn ich muss gestehen, ich habe mir viele Artikel durchgelesen.
Oh nein, das ist furchtbar.
Ich glaube, du warst mal bei katholisch.de und sonst noch irgendwo. Und ich meine, da hättest du auch erzählt, dass ja, du auch von bestimmten Menschen ja, Vorbehalte erlebt hast. So. Ja. Und was ich mit Vorbild meine, ist, dass auch diese Entscheidung für ein Ordensleben, wenn selbst wenn von außen es Stimmen gibt, die sagen, ja, aber hast du dir das denn auch ganz genau überlegt und bist du dir auch sicher, dass am Ende des Tages man ja Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen muss und die Menschen, die dabei bleiben, die bleiben mit einem so und die, die nicht bleiben, muss man halt schauen, wie man dann damit umgeht so und ich glaube, dass wenn man mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen darüber redet, dass das total wertvoll ist.
Also so erlebe ich das jetzt nicht unbedingt mich selber als das strahlende Vorbild, aber da in die Auseinandersetzung zu gehen, was habt ihr denn für Situationen, wo ihr merkt, ihr habt vielleicht andere Vorstellungen von eurem Leben oder ihr habt andere Vorstellungen von dem, was wichtig ist, als ganz oft sind es die Eltern auch noch in dem Alter oder eben FreundInnen, die ganz andere Ideen haben und wo lohnt es sich denn daran festzuhalten und wo lohnt es sich auch für sich selber und für die eigenen Ideen vom Leben einzustehen? Wo kann ich in eine Auseinandersetzung gehen? Wo lohnen sich auch hitzige Argumente? Und wie geht das eigentlich, das so rauszufinden? Und das erlebe ich selber als total bereichernd, wenn ich mich da mit jungen Erwachsenen auseinandersetze und kann natürlich teilen von dem, wie ich das Ganze versucht habe zu lösen oder immer noch versuche, das zu lösen. Ja.
Wenn du mit Jugendlichen unterwegs bist oder jungen Erwachsenen und da mit ihnen sprichst, gibt es irgendwas, wovon sie sich begeistern lassen? Sei es etwas, was du erzählst oder erzählen dir Jugendliche, was sie begeistert?
Also die größte Begeisterung an sich ist, glaube ich, dass sie sich vorstellen, dass ich total langweilig bin, dass ich uralt bin in mir drin, auch wenn sie dann wissen, oh, die ist erst Mitte 20, aber dann stellen sie sich irgendwie doch eine 80-Jährige vor mit Position einer 80-Jährigen und irgendwie dem Witz einer 80-Jährigen. Und das ist dann das Erste, was irgendwie schön ist, dann zu merken, dass sie sich davon begeistern lassen, okay, die ist wirklich jung und die ist auch nicht so besonders anders als wir. Die hat eine sehr andere Idee vom Leben als wir, das wird schon auch in jedem Gespräch deutlich. Das ist dann meistens, ja, also für mich selber nicht, aber krass, dass du das machst. Das ist das Erste, was so ganz gut funktioniert oder was begeisternd wirkt. Und dann das, was ich eben gesagt habe, wirklich zu merken, okay, die macht, was sie für richtig hält und die steht dafür ein. Und das ist eigentlich ganz cool. Und das ist eine total schöne Rückmeldung auch, wenn die das so offen zugeben oder sagen dann, ne, hey krass, ja, mach das weiter so. Ja. Ich will das auf gar keinen Fall machen, wie du lebst. Das ist schon auch bei den meisten Gesprächen sehr, sehr deutlich. Ja. Ne? Aber weiter so, das ist ganz schön.
Ja, ach cool. Du hast gerade davon gesprochen, dass du dich jetzt in den Jahren als Ordensfrau oft mit dem, ich nenne es mal Standing, mit deinem eigenen Standing auseinandersetzen musstest. Durftest, solltest. Kannst du darauf noch weiter eingehen? Wie ist das für dich? Und wie reagiert auch vielleicht dein Umfeld darauf?
Ja, genau. Also das ist das Thema, wo ich merke, dass ich eben auch mit jungen Erwachsenen meistens ins Gespräch komme, über dieses Standing, über dieses sich selbst klarzumachen, was ist mir wichtig, das ist mir super wichtig und dann damit auch irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich meine, das habe ich ja ziemlich offensiv getan. Man sieht mir nun mal an, wie ich lebe und was mir wichtig ist. Und das ist einerseits ein Geschenk an diesem Weg, den ich ja vorhin beschrieben habe, der auch sehr lang dauert, von dem ich jetzt gerade mal so 4 Jahre hinter mich gebracht habe, dass man also ständig und immerzu angehalten wird, motiviert wird, sich selbst zu reflektieren, darüber nachzudenken, warum bin ich hier, was will ich eigentlich von diesem Leben, lohnt es sich, klappt es, ist es anders, als ich es mir vorgestellt habe, ja, auf jeden Fall immer, aber ist es noch lebensförderlich, hilft mir das? Also auf der einen Seite werde ich ständig konfrontiert damit, mich damit auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite, seit ich in Habit und Schleier durch die Weltgeschichte laufe, werde ich natürlich von außen auch ganz krass angefragt. Also du hast einmal vorhin gesagt, klar, ich habe viele Interviews gegeben, also es ist ein großes Interesse da. Aber auch da stellt man mir ja ständig Fragen, die muss man erstmal beantworten können. Das ist gar nicht so leicht, wenn man ständig gefragt wird, warum machst du das? Bist du sicher? Du bist so jung? Ist das vernünftig? Also da sich ständig rechtfertigen zu müssen, in einem positiven Sinne und in einem negativen Sinne, ich werde natürlich blöd angemacht auf der Straße oder im Umfeld von Job. Und so, also da muss man sich anders nochmal rechtfertigen. Und um das irgendwie hinzukriegen, dass man sich davon nicht klein machen lässt, das ist, glaube ich, wieder wichtig, eben gerade diese viele Reflexionen auch gemacht zu haben. Also das Ich bin jetzt leider noch nicht am Ende aller Weisheit angelangt, aber ich habe zumindest immer ein Gefühl gehabt in den letzten Jahren und das habe ich auch weiterhin. Warum mache ich das? Und im Moment, es lohnt sich noch.
Wenn du das so erzählst, dann kommt mir so in den Sinn, dass das auch mit Druck verbunden ist. Also fühlst du dich an manchen Stellen von außen, wenn du so blöd angemacht wirst oder irgendwie komische Fragen oder Anfragen kommen, verspürst du da Druck irgendwie innerlich?
Also ich habe mich nie unter Druck gesetzt gefühlt, von außen was zu tun, was ich nicht möchte. Also das fragen mich viele, weil eben die Medienpräsenz relativ hoch war, gerade am Anfang, weil alle unfassbar gerne mit mir reden wollten darüber, dass es so eine krasse Entscheidung ist. Da habe ich mich nie unter Druck gesetzt gefühlt. Also habe ich zugesagt, worauf ich Lust hatte und wo ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie förderlich, und abgesagt, wo ich das Gefühl hatte, nee, das ist eh nur reißerisch oder komisch oder ich habe einfach gerade keine Lust dafür. Leichter ist es natürlich, solche Fragen zu beantworten oder auch auszuhalten, dass jemand dumm guckt, dass Leute starren. Also mit mir Eis essen gehen irgendwo in der Stadt ist lustig. Auf jeden Fall immer mehr Aufmerksamkeit als woanders. Das kann ich natürlich viel besser wegstecken, wenn es mir gerade gut geht oder wenn ich selber irgendwie klar habe, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich kriege das gerade gut auf die Reihe. Das ist natürlich schwieriger, wenn es mir selber nicht so gut geht oder wenn ich gerade diesen Grund, den ich schon immer spüre, dass es passt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, aber der so ein bisschen weiter weg ist. Das ist dann schwieriger. Unter Druck gesetzt fühlen im negativen Sinn würde ich tatsächlich nicht sagen. Das ist dann mehr so ein Gefühl von, boah, ihr könnt mich alle mal, wenn da wieder irgendwer was Dummes ruft oder wenn die alle zum offensichtlichsten Starren übergehen, weil ich irgendwas einkaufe, was Schwestern nicht einkaufen sollen oder einfach nur über die Straße gehe.
Wenn wir nochmal einen Schwenk machen zur Firmenvorbereitung, würdest du das Thema Berufung heute in der Firmenvorbereitung mit deiner Erfahrung einbauen? Und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es Berufung nennen würde. Wahrscheinlich nicht als ersten Schritt. Also ich würde nicht irgendwie 3 Nachmittage unter dem Thema Berufung haben, denn also wenn ich an mich mit 16 denke, dann würde ich sagen, oh Gott, nein, ich will doch gar nicht Priester werden, danke, tschüss. Mhm. Aber eben genau das, worüber wir uns jetzt die ganze Zeit unterhalten haben, also den Firmlingen mit auf den Weg zu geben, es gibt da was, wofür sich dein Leben lohnt und es gibt was, was dein Leben ganz besonders macht. Ich glaube nicht, dass das von Gott für alle Zeit vorherbestimmt ist, sondern das ist was, was du entdecken kannst. Und wenn man es Berufung nennt, dann ist das was, was du mit Gott zusammen entdecken kannst und mit ganz vielen netten und engagierten Leuten, die hier bereitstehen, um das mit dir herauszufinden. Deine Eltern, deine Freundin, die Katecheten, lauter Menschen, die du treffen wirst. Und wenn du dazu Lust hast, dich auf so einen Weg zu begeben, dann ist das eine total tolle Reise, die also ich nicht missen wollen würde in meinem Leben. Und dann ist es völlig egal, ob das am Ende in einem Ordensleben mündet, wie bei mir, oder ob das endet als Kindergärtnerin in irgendeiner Einrichtung oder als Landschaftsgärtnerin oder wo auch immer. Also das zu finden, wo jeder Einzelne von uns dann tief in sich drin das Gefühl hat, genau darum soll es gehen. Hier kann ich sein, wer ich bin, hier kann ich einsetzen, was ich kann. Und das habe ich nicht alleine ausgesucht, sondern ich habe gute Freundinnen befragt. Glaubt ihr, das kann ich oder dafür bin ich vielleicht gut geeignet? Und ich habe vielleicht auch mit den Augen Gottes drauf geguckt.
Ist das deine Definition von Berufung, zu schauen, wo ist mein Platz in der Welt?
Ja, und dann nenne ich das nicht irgendwie, weiß ich nicht, profan, da ist mein Ort im Leben, sondern ich sage dann Berufung dazu. Das wäre für mich dann der Unterschied, wenn ich wirklich mir Mühe gebe, Gott da einen Raum zu lassen. Also in so Zeiten der Stille, im Gebet, im ganz alltäglichen Tun immer mal zu überlegen, boah, wie könnte Gott denn auf die Situation gucken? Wo sieht Gott denn vielleicht meine Talente und Fähigkeiten? Und das passiert, also es sei denn, es passiert euch, mir nicht in Auditionen oder Visionen, sondern eben mit so einem, bei mir wäre es eher so ein gutes Bauchgefühl. Oder wenn ich Bibel lese und merke, ja Mensch, das trifft mich heute, vielleicht kann ich doch nochmal gucken, wie ich das in meinem Leben irgendwie unterbringen kann. Ja. Also schon mit den Augen Gottes auch für den eigenen Weg zu schauen. So.
Gibt es noch etwas, das du zu diesem Thema mitteilen möchtest?
Ich habe schon so viel mitgeteilt. Leute. Ich glaube, spontan nichts, außer vielleicht wirklich dieses Ermutigen. Also ihr oder sie, die zuhören, ihr begleitet ganz viele junge Erwachsene auf diesem Weg. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres in diesem Alter oder in dieser Lebensphase wirklich, als herauszufinden, wer bin ich eigentlich oder wer will ich eigentlich sein, wer kann ich sein? Und da den jungen Menschen zu unterstützen, zu ermutigen, zu sagen, find's raus, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Und auch Gott weiß das nicht schon vor aller Ewigkeit her. Ihr müsst keinem Plan hinterherrennen, ihr müsst euch nicht abmühen. dieses ein Ding zu finden, was irgendwie ganz perfekt schon immer da ist, sondern ihr könnt ganz entspannt und mit viel Neugier und Lust losgehen und mal schauen, was kann ich, was will ich, wo passe ich hin, und dann Gott mit drauf gucken lassen, Menschen, denen ich vertraue, mit drauf gucken lassen und dann mal schauen, wo es lang geht. Und das finde ich so eine tolle Aufgabe, die man dann eben auch als Firmenkatechetin irgendwie wahrnehmen kann. Das würde ich gerne mit auf den Weg geben.
Schwester Jakoba, ich danke dir für all das, was du uns heute mitgebracht und erzählt hast. Bevor ich dich verabschiede, habe ich noch zwei Fragen für dich. Unser Podcast heißt Chili und Balsam. Wenn wir uns diese beiden Begriffe anschauen, erstmal Chili. Was brennt dir auf der Zunge zum Thema Firmenpastoral?
Es ist total wichtig und es ist kein nebensächliches Thema. Es ist nichts, wo man irgendwelche unmotivierten Jugendlichen vor sich sitzen hat, die danach sowieso nie wiederkommen, sondern es ist eine total wichtige Chance, jungen Menschen in so einer wichtigen Lebensphase Werkzeug mit auf den Weg zu geben oder von mir aus einen Rucksack zu packen mit Dingen, die sie, da bin ich mir ganz, ganz sicher, irgendwann im Leben wieder auspacken werden. Egal ob sofort oder nach 30 Jahren. Aber Dinge ihnen mit auf den Weg geben zu können, die sie brauchen werden fürs Leben.
Und Balsam. Warum tut es gut, gefirmt zu werden oder gefirmt zu sein?
Weil es eine Zusage Gottes ist, dass Gott diesen Weg mit uns gehen will. Sei es jetzt der klassisch formulierte Berufungsweg oder einfach mein Lebensweg, von dem ich nicht weiß, wohin er führen wird, von dem ich nicht weiß, was da noch vor mir liegt, was ich vielleicht doch alles stemmen muss. Aber es ist eine Zusage Gottes, ich gehe immer noch mit dir und ich gehe auch weiterhin mit dir, egal was da noch auf uns zukommt.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir einen guten Nachhauseweg auf dem Fahrrad.
Dankeschön.
Und noch einen schönen Tag.